Willkommen bei einer neuen Folge von Hallo Wunschkind, meinem Kinderwunsch-Podcast. Heute geht es natürlich um das Thema Kinderwunsch. Ich habe heute eine spannende Frau hier, eine Expertin, eine Freundin, jemand, der sich richtig gut auskennt zum Thema TCM-Ernährungsberatung, westliche Medizin, zum Thema Blutzucker. Uns verbindet selber auch eine Wunschkindgeschichte. Ja, wir haben uns damals in unserer Kinderwunschzeit vor einigen Jahren kennengelernt. Während andere sich im Yogakurs oder beim Kaffee angefreundet haben, haben wir uns über Zykluschaos, Hormonwerte, über die große Frage, was kann ich denn jetzt alles noch tun, damit es endlich klappt, ausgetauscht. Ja, und jetzt sitzen wir hier, plaudern über all das ganze Wissen, das uns damals so sehr geholfen hätte und sprechen über PCOS, Schilddrüse, Hashimoto, Blutzucker, von Kinderwunsch bis zur allgemeinen Gesundheit. Also macht's euch gemütlich, freut euch auf ein spannendes Gespräch mit Caroline. Und jetzt geht's los. Wer hätte vor einigen Jahren gedacht, dass wir heute über das Thema Kinderwunsch in meinem Podcast sprechen und du mit deinem Fachwissen viel dazu beitragen kannst. Ich freue mich sehr darüber, dass du heute hier bist und über dieses wichtige Thema mit mir sprichst.
Ja, danke, danke. Ich freue mich, dass du mich gefragt hast.
Vielleicht möchtest du mal kurz erzählen, wer bist du, was tust du und vor allem mit wem arbeitest du?
Ja, mein Name ist Caroline Ibonik. Ich komme aus Österreich, hört man vielleicht auch an meinem Dialekt, aus dem schönen Kärnten. Und ich bin Ernährungsberaterin nach traditionell chinesischer Medizin. Ich bin Blutzuckercoach und Kräuterpädagogin. Ich arbeite seit 2019 im Bereich eben Ernährung und ja, darf da viele Klienten begleiten und beraten.
Traditionelle chinesische Medizin, ich glaube, das sagt vielen was. Viele begleiten das in ihrer Kinderwunschbehandlung, aber was genau versteht man darunter?
Grundsätzlich ist die traditionell chinesische Medizin ein ganzheitliches Heilsystem. Es wurde vor ungefähr 2000 Jahren, es hat eine Geschichte von über 2000 Jahren und dieses Heilsystem basiert vor allem darauf, das Gleichgewicht von Yin und Yang und dem Fluss der Lebensenergie Qi und den fünf Elementen, also dieses Gleichgewicht herzustellen. Und die TCM nutzt verschiedene Methoden. Viele kennen vor allem natürlich die Akupunktur und die Kräuterheilkunde, aber vor allem die Ernährungstherapie hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert, um Körper, Geist und Seele wieder in Harmonie zu bringen und Krankheiten vorzubeugen.
Warum genau ist das Gleichgewicht so wichtig für unsere Gesundheit? Und vor allem, wie äußert sich das? Woran merke ich, dass mein Körper nicht mehr in der Balance ist? Kann man das an bestimmten Faktoren erkennen?
Ja, es ist vor allem das Wohlgefühl natürlich, also nicht in Balance zu sein, heißt immer, man hat irgendwelche Symptome. Das kann natürlich sein, dass man diese Symptome noch nicht gut erkennen kann, ja, aber die meisten spüren natürlich, wenn irgendetwas nicht passt, sobald ich eine Erkrankung habe, sobald ich Schmerzen habe, sobald zum Beispiel auch das Blutbild nicht passt oder irgendwas anderes aus dem Gleichgewicht gerät, dann merkt man das natürlich.
Würdest du sagen, dass Frauen mit einem Kinderwunsch, der sich nicht erfüllt, dass das ein Problem ist?
Grundsätzlich ist beim Thema Kinderwunsch meistens irgendein Ungleichgewicht dahinter, bei Mann und bei Frau. Ist der Körper im Gleichgewicht, dann funktioniert es mit der Zeugung auch leichter. Das kann schon Sommerhitze sein, das kann die Kälte im Winter sein, das können aber auch Erreger sein und so weiter und so fort. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Diese Faktoren haben zum Beispiel einen Einfluss auf uns und unser Gleichgewicht. Aber natürlich auch wir selbst. Von außen kommt natürlich zum Beispiel auch die Ernährung. Ja? Wie ernähre ich mich? Jedes Lebensmittel hat eine gewisse Wirkung und wenn ich mich zum Beispiel sehr viel von einem Lebensmittel ernähre, dann kann es sein, dass dieses Gleichgewicht auch aus den, ja, dass das Gleichgewicht dann auch kippt.
Gibt es denn ein Lebensmittel, wo du sagen würdest, das sind Verstärker, die bestimmte Ungleichgewichte verstärken oder im Gegenzug auch ausgleichen können?
Grundsätzlich ist es so, die Ernährung in der traditionellen chinesischen Medizin ist eine sehr mittige Ernährung, sagt man. Das heißt, man versucht so wenig wie möglich diese Balance zu verlieren. Jedes Lebensmittel hat eine bestimmte Wirkung. Unter anderem wirken Lebensmittel zum Beispiel erhitzend oder sehr kalt. Aber es gibt auch Lebensmittel, die eine neutrale Wirkung haben. Das ist jetzt die Wirkung der Thermik, sagt man. Ein sehr erhitzendes Lebensmittel beispielsweise ist Chili oder Ingwer. Ein sehr kaltes Lebensmittel ist zum Beispiel Milch. Ja? Wenn ich mich sehr viel einseitig ernähre und sehr viel von zum Beispiel erhitzenden Lebensmitteln zu mir nehme, dann kann es sein, dass dieses Gleichgewicht durcheinander kommt. Sehr erhitzende Lebensmittel führen zum Beispiel eher zu Entzündungen im Körper. Ja? Wichtig ist es, möglichst neutrale Lebensmittel zu wählen. Wichtig ist es, möglichst abwechslungsreich zu essen, um nicht zu stark dieses Gleichgewicht durcheinander zu bringen.
Muss ich dann zu dir in die Praxis gehen und du machst dann einen Check oder woher weiß ich das? Kann ich das irgendwie selber durch so einen Selbsttest rausfinden? Was würdest du empfehlen?
Wir müssen da jetzt etwas differenzieren, und zwar die Basis der Ernährung und wenn ich bereits ein Ungleichgewicht habe. Ja. Die Basis der Ernährung sollte sehr abwechslungsreich sein. Die sollte sehr mittig sein, sage ich jetzt mal. Das heißt von allem etwas. Dann kann es schon nicht so leicht passieren, dieses Ungleichgewicht oder ein Ungleichgewicht zu kommen. Wenn ich aber bereits Symptome habe, wenn ich bereits ja, ein Ungleichgewicht habe, dann muss ich schauen, wie komme ich da wieder raus und muss gezielt Lebensmittel wählen, die mich wieder in ein Gleichgewicht bringen. Habe ich sehr viel Kälte im Körper, werde ich eher wärmende Lebensmittel zu mir nehmen, um dann wieder in die Mitte zu kommen. Bei einer Ernährung für den Alltag, sage ich jetzt mal, ist eine Ernährungsberatung nicht unbedingt notwendig. Abwechslungsreich essen, ja, ganz klassisch in der TCM, ganz wichtig, dreimal täglich warm und gekocht essen. Damit kann man schon eine wirklich gute Basis schaffen. Bei einem Ungleichgewicht hingegen ist es vielleicht ganz gut, auch mal eine Beratung zu machen.
Okay, ich bin jetzt eine Frau, die seit 3 Jahren nicht schwanger wird. Überleg mir, ich könnte jetzt mal in die TCM-Richtung schauen. Nimm meinen Mann, wir gehen zusammen zu dir. Das ist ja auch das, was du tust. Wir gehen jetzt zu dir. Was machst du als erstes? Und wie machst du dir das Bild von der Person und wonach schaust du?
Die erste Beratung dauert relativ lange. Also 1,5 Stunden nehme ich mir dafür Zeit. Und der Grund dafür ist vor allem, weil ich ein ganz, ganz ausführliches Anamnesegespräch mit meinen Klienten mache.
Weil das wäre meine Frage, würdest du sagen, das soll man alleine machen als Frau oder ist der Mann mindestens genauso wichtig?
Bei Kinderwunsch gehören immer beide ins Boot. Also man kann als Paar kommen, wenn das Paar das möchte. Natürlich gibt es auch immer wieder Klienten, sage ich jetzt mal ganz bewusst, die alleine kommen. Ich finde es aber ganz wichtig, dass beide etwas tun.
Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand mit einem Kinderwunsch zu dir kommt, prozentual gesehen, wie viele Frauen kommen alleine und wie viele Frauen nehmen ihren Mann mit? Kannst du das so ungefähr einschätzen?
60 bis 70%
Ja,
sind
das
alleine.
dachte ich mir. Ja. Wie kommt das?
Ja, die Frage stelle ich mir auch immer wieder. Ich glaube, dass es bei den Männern oft vielleicht noch ein Schamthema ist. Frauen sind sehr häufig überbehandelt, wenn es um den Kinderwunsch geht. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Es wird alles probiert, es werden 100 Therapien gemacht, und erst ganz zum Schluss schaut man sich dann den Mann an. Es ist sehr schade. Ja, man könnte sich vielleicht auch viel Leid ersparen, wenn man von Anfang
Ja.
an beide mit ins Boot holt.
Was machst du für Erfahrungen von den Paaren oder von den Leuten, von den Klienten, die bei dir sind, die dieses Thema Kinderwunsch mitbringen? Wurde da ein Check beim Mann schon gemacht? Relativ schnell. Was hörst du da?
Ich arbeite ja seit einiger Zeit mit einer Kinderwunschklinik zusammen. Patienten von dort, da wurde natürlich bei beiden eigentlich schon geschaut, ob alles passt.
Und die kommen dann zu dir, die kommen dann zu zweit. Also die aus der Kinderwunschklinik, gar nicht. Gut, wenn die jetzt geschaut haben und gemerkt haben, beim Mann sieht alles super aus, dann kommt die Frau alleine. Aber manchmal sieht man ja auch eventuell, dass es nicht passt. Und dann kommen beide zu dir und dann schaust du dir beide an. Dann gibt es ein langes Gespräch. Das Erstgespräch dauert 1,5 Stunden, hast du so gerade gesagt. Und wie geht es dann weiter?
Ja, wie geht es weiter? Also grundsätzlich machen wir ein wirklich ausführliches Anamnesegespräch. Ich frage sehr viel, ich hinterfrage sehr viel, die ganze Krankengeschichte. Ich schaue auf Details, ja, in der TCM ist es so, dass manchmal Kleinigkeiten schon ein großes Symptom sind. Also in der westlichen Medizin ist es vielleicht nicht so ein wichtiges Thema, aber in der TCM sagt mir das sehr viel über den Ursprung des Problems.
Kannst du ein Beispiel geben?
Beispiel, ja, genau. Zum Beispiel Leberthemen sind oft etwas, das auch bei der Frau eine Blockade machen. Da wäre zum Beispiel häufiges Räuspern oder Seufzen, etwas, wo man sagt, okay, westlich gesehen ist das überhaupt kein Thema. Jemand räuspert sich eben häufig. Mir sagt das aber schon sehr viel. Ich kann darauf schließen, dass da eine Blockade in der Leber vorliegt.
Das heißt, Leber hat auch was mit dem Kinderwunsch zu tun?
Ja, sehr viel. In der TCM gibt es die sogenannten Wandlungsphasen. Ja. Die Organe sind nicht die Organe, wie wir sie in der westlichen Medizin kennen, sondern die Organe umschreiben sehr viel mehr, sehr viel Abläufe im Körper. Unter anderem werden der Leber auch die Funktionen der Gebärmutter zugeteilt.
Spannend.
Das heißt, dass das Organ Gebärmutter gibt es in der TCM gar nicht. Man spricht hier von der Leber.
Also alles, was dazugehört. Nicht nur die Gebärmutter, sondern auch die Eierstöcke und beim Mann.
Ja, man muss es sich anschauen. Es ist so, dass gewisse Organe eben nicht vorhanden sind. Ja? Beim Mann sieht es ähnlich aus. Hier werden auch die Funktionen einzelnen Organen zugeteilt. Vieles, zum Beispiel auch die Nieren, ja, die haben immer mit dem Hormonsystem zu tun und so weiter.
Ist das dann so, dass du bei diesen Paaren, die mit diesem einen Thema zu dir kommen, dass du da auf einen Nenner oft kommst? Dass du dann sagst zum Beispiel, okay, Leberproblem, Nierenproblem und im Endeffekt die ähnliche Behandlung oder die ähnlichen Ernährungsweisen oder Empfehlungen dann festgestellt werden? Oder ist es wirklich bei jedem total verschieden?
Es ist verschieden. Es gibt schon ein paar, man sagt Syndrome, ja, die ähnlich sind. Aber es ist doch jeder sehr individuell mit seiner Geschichte und mit dem Ganzen drumherum. Es hängt ja alles miteinander zusammen. Ja, und selbst wenn zwei Menschen ähnliche Symptome haben, muss es nicht dieselbe Basis sein.
Gibt es klassische Anzeichen im Gesicht, an der Zunge oder im Puls, die du für die Diagnostik nutzen kannst?
Gesichtsdiagnostik, Pulsdiagnostik, Zungendiagnostik, das sind sehr wichtige Tools für mich, um meine Klienten kennenzulernen und auch herauszufinden, wo der Ursprung des Problems liegt. Im Gesicht, ich schaue mir die Klienten bereits an, wenn sie bei der Tür hereinkommen, ja, kann man sehr viel sehen. Wie ist die Hautbeschaffenheit, die Farbe, gewisse Falten sagen mir auch sehr viel.
Siehst du beim Hereinkommen, genau. Siehst du das?
Einiges. Nicht nur das Gesicht, sondern der ganze Körper. Ja, also Körpersprache ist auch etwas, das mache ich, ohne dass meine Klienten das oft mitbekommen. Es sind auch so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, was möchte mein Klient trinken und wie trinkt er, die ich beobachte.
Sag mal, gib mir doch mal ein Beispiel. Also ich würde jetzt sagen, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ich trinke ein Wasser. So, ich
Du
trinke.
trinkst ein Wasser. Möchtest du es gern sehr kalt
Nee,
oder
nicht so
nicht so
kalt.
kalt? Dann weiß ich schon mal, okay, Hitze hast du
Echt?
keine. Ich würde ein eiskaltes Wasser bestellen. Ich bin ein sehr hitziger Typ, ja. Und da sagt mir zum Beispiel, okay, es könnte eventuell bei dir ein bisschen so in diese Kälterichtung gehen. Dann schaue ich mir an, trinkst du sehr schnell? Trinkst du nur in kleinen Schlucken? Hast du sehr viel Durst oder nicht? Also all diese Dinge sagen mir was von außen.
Wenn man schwitzt, heißt das dann, dass man innerlich diese Hitze hat?
Schwitzen muss nicht unbedingt ein Symptom von Hitze sein. Vielleicht ist es ganz gut zu erklären für alle, die mit der CCM noch nicht so vertraut sind. Wir sprechen jetzt von Hitze, Kälte. Es gibt auch Trockenheit und Feuchtigkeit im Körper. Die TCM hat eine sehr bildhafte Sprache. Und zwar kommt es daher, dass es eben aus einer Zeit stammt, wo man nicht so in den Körper hineinschauen konnte, wie wir es heute können. Und man hat sich Begriffe aus der Natur entnommen, ähnlich wie die fünf Elemente, mit denen ich ja auch arbeite, und hat gewisse Funktionen oder gewisse Vorgehensweisen im Körper mit so einem Wort beschrieben. Sprich, Hitze ist zum Beispiel, sind sehr viele Entzündungen im Körper. Ja, oder Trockenheit deutet darauf hin, dass der Körper nicht optimal versorgt wird.
Kann ich auch beides haben? Kann ich Hitze haben und Kälte?
Ja, kann man, das ist möglich, durchaus. Es kann auch Hitze aufgrund von Kälte vorherrschen. Es ist sehr
Okay,
kompliziert.
okay, okay. Aber du kannst. Aber ich finde es super spannend. Du siehst die Leute reinkommen und hast schon mal ein Bild. Oder hast du auch manchmal so den Gedanken, okay, sehen jetzt super fit aus, sehen super gesund aus. Mal gucken.
Gesund oder nicht, oder fit oder nicht, ist nicht das Kriterium. Ich schaue mir an, wie wirkt diese Person auf mich. Ja, und natürlich auch, was sagt das Gesicht? Später schaue ich mir dann auch die Zunge an. Auf der Zunge kann man sehr vieles lesen. Man sollte sich selbst öfter seine eigene Zunge ansehen, finde ich. Die verändert sich jeden Tag.
Würdest du sagen, dass man die Zunge mit dem Zungenschaber jeden Tag nochmal so ein bisschen, ja, bearbeiten sollte? Macht das was aus?
Das stammt vor allem aus der Ayurveda, diese Praxis. In der TCM macht man das eher nicht. Grundsätzlich kann man es machen, bitte nicht vor einer Beratung mit mir, weil ich dann leider nicht sehe, was da los ist. Weil mir nämlich auch dieser Belag sehr viel erzählt. Wenn man bereits so viel Belag hat, dass man diesen Zungenschaber benutzt, sagt das aber auch
Oh.
sehr viel, ja. Da liegt dann sehr viel Feuchtigkeit vor. Feuchtigkeit ist ein Wort für Ansammlungen im Körper von ja, etwas, das nicht in den Körper gehört, das eigentlich ausgeschieden werden sollte, aber trotzdem irgendwie eingelagert dazu.
Spannend. Und dann, wie geht's weiter? Die sitzen da, du machst dir ein Bild und was passiert dann?
Genau, ich mache mir zuerst das Bild. Natürlich sprechen wir auch über die aktuelle Ernährung. Und dann bekommen meine Klienten von mir erste Empfehlungen. Entweder bespreche ich bereits einen langfristigen Plan, was kann man langfristig tun, beziehungsweise natürlich auch die ersten Schritte. Bei manchen reichen ein, zwei Kleinigkeiten, bei manchen ist es so, dass man vielleicht mehr ändern oder
Was
umsetzen
würdest du
müsste.
sagen, wie lange dauert das, bis man in der Regel, ja, bis man was merkt, eine Veränderung spürt?
Es ist so, dass häufig Klienten zu mir kommen, bei denen gewisse Symptome oder Erkrankungen bereits über viele, viele Jahre entstanden sind. Hier braucht man meistens Zeit. Es ist auch nicht in 2 Tagen entstanden. Deswegen ist es oft sehr gut, sich Zeit zu nehmen, Zeit zu lassen. Ich weiß, beim Thema Kinderwunsch oft leichter gesagt als getan, aber gewisse Umstellungen brauchen ihre Zeit, um wirken zu können. Es gibt aber auch manche Klienten, bei denen zwei, drei Kleinigkeiten reichen, um schnelle Ergebnisse zu haben.
Schnell ist dann Wochen, Tage.
Oft in kurz, ja, oft schon im nächsten
Das
Zyklus, zum
okay, dass
Beispiel
man
bei
das
der
dann schon
Frau.
merkt, dass irgendwas anders ist. Das heißt, die kommen dann zu dir, wahrscheinlich kommen die
Genau.
dann sowieso regelmäßig zu dir in regelmäßigen Abständen und du schaust dann nochmal neu, ob sich irgendwas getan hat. Das kannst du ja dann bestimmt auch sehen. Und
Genau.
wahrscheinlich deckt sich das
Ich kann es
dann,
sehen und natürlich übers
ja. Und
Gespräch.
dann ist es wahrscheinlich so, dann deckt sich das halt auch dann oft mit dem eigenen Eindruck vom Körper, wo man dann dieses Feedback bekommt, okay, irgendwie tut sich da gerade was Gutes. Durch die Ernährung. Einfach nur,
Ja, genau.
was heißt nur, aber durch die Ernährungsumstellung. Dass man es einfach damit schon vielleicht nicht komplett, oder vielleicht kann man es auch komplett mit Ernährung hinbekommen? Das ist jetzt die Frage.
Ernährung ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Ernährung spielt auch in der TCM eine sehr, sehr wichtige Rolle und dementsprechend natürlich auch beim Thema Kinderwunsch. Mit Ernährung kann man sich jeden Tag etwas Gutes tun. Ich sage immer gerne, du bist, was du isst. Was wir essen, wird ein Teil von uns. Ja, wir bestehen aus dem, was wir in den letzten 7 Jahren gegessen haben. Alle 7 Jahre erneuern sich alle Zellen in unserem Körper. Und wir bestehen aus dem, was wir in diesen letzten 7 Jahren gegessen haben. Weil woher nimmt denn der Körper ansonsten die Bausteine für die neuen Zellen? Ja, auch was den Kinderwunsch angeht, auch was die Fruchtbarkeit angeht, auch was die Spermienqualität oder die Qualität der Eizellen angeht. Ja. Aber in manchen Fällen ist es natürlich so, dass die Ernährung nicht ausreicht oder es zu lange dauern würde.
Viele haben ja auch diese Insulinresistenzen, manche wissen es vielleicht auch gar nicht, dass sie das haben und die landen dann irgendwann bei dir und du stellst dann fest, okay, irgendwas stimmt da nicht mit dem Blutzucker und dann kannst du gegebenenfalls, ja, wie arbeitest du mit den Klienten? Was tust du dann? Machst du es auch über die Ernährung?
Ja, genau. Also ich arbeite mit einer Kombination von traditionell chinesischer Medizin und hier in diesem Fall dann auch westlich über den Blutzucker. Vor allem ja, beim PCO-Syndrom spielt der Blutzucker eine große Rolle. Das PCO-Syndrom hat oft als Auslöser eine Insulinresistenz, erhöhtes Gewicht oder eben auch Diabetes. Und hier kann man wirklich sehr, sehr viel über den Blutzucker, ja, lösen.
Also das heißt regelmäßige Mahlzeiten, zum Beispiel warme Mahlzeiten. Gibt es auch Lebensmittel, wo du sagst, auf gar keinen Fall bei PCOS? Viele haben PCO-Syndrom. Was würdest du den Frauen, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, in so eine Praxis zu gehen und sich beraten zu lassen, was würdest du denen raten? Was sollten sie nicht essen? Oder was sollten sie vielleicht auch essen?
Ich bin kein Freund davon, zu sagen, dieses Lebensmittel ist gut, dieses Lebensmittel ist böse. Ich finde es immer ganz gut, sich abwechslungsreich und bunt zu ernähren. Bei BCO geht es hauptsächlich darum, den Blutzuckerspiegel wieder in den Griff zu bekommen. Also diese Patientinnen haben ja häufig Insulinresistenz. Das heißt, das ist die Vorstufe von Typ-2-Diabetes. Und dementsprechend ist schon sehr lange, oft über Jahre, das Problem, dass es zu so einer sogenannten Blutzuckerachterbahn gekommen ist. Ja? Der Blutzuckerspiegel steigt zu stark an, fällt extrem stark ab und das den ganzen Tag und über viele Jahre. Hier ist es ganz wichtig, den Blutzucker oder die Blutzuckerkurve wieder zu regulieren. Das schafft man am besten über regelmäßige Mahlzeiten und über genügend Eiweiß in der Ernährung.
Sagst du denen dann, was sie nehmen sollen? Sollen die das über tierische Quellen nehmen oder ist
Meine,
das egal?
grundsätzlich, wenn es um die Proteine geht, ist es egal, ob das jetzt eine tierische oder eine pflanzliche Quelle ist. Ich bin allerdings jemand, der sagt Food first. Ja, ich finde es immer ganz gut, wenn wir zuerst uns ansehen, was kann ich über die Ernährung, über Lebensmittel, möglichst unbehandelte Lebensmittel machen. Und erst, wenn es dann gar nicht mehr geht, dann Proteinpulver oder ähnliches. Es gibt so viele Lebensmittel, die man essen kann, sogar als Veganer oder Vegetarier. Man bekommt genügend Eiweiß in der
Kannst du
Ernährung.
bitte einfach hinter mir herlaufen den ganzen Tag und mir sagen, was ich immer so essen und trinken soll? Ich weiß auch manchmal gar nicht, was ich dann doch essen soll und überleg dann. Und dann ist es immer leichter, wenn du ein Pulver im Schrank hast, das rührst du eben an, schluckst du schnell runter und dann hast du schon mal einen Teil vom Tag sozusagen, ja, hast du schon mal Intus und musst dir da schon mal keinen Kopf machen. Was würdest du denn sagen? Welche Lebensmittel sind super proteinreich? Die man mal so verteilt, man soll es ja auch verteilt über den Tag, glaube ich, zu sich nehmen, die man mal gut so
Genau.
zwischendurch auch mal
Genau.
essen kann.
Es ist gut, wenn man darauf achtet, bei jeder Mahlzeit eine, ich sage jetzt mal, handtellergroße Portion von einer Proteinquelle hat. Ja? Man kann ungefähr sein, also man kann seine Hand, seine Faust als Maßeinheit sehen. Und das beginnt vor allem beim Frühstück. Das Frühstück ist hier die wichtigste Mahlzeit. Nicht zu frühstücken wäre schon mal nicht optimal, ja. Dann fehlt mir zumindest schon mal die Proteinquelle. Das auf jeden Fall. Es ist auch von der TCM gesehen nicht optimal, ohne Frühstück in den Tag zu starten. Aber pro Mahlzeit ungefähr eine Handtellergröße. Man kann Milchprodukte verwenden, ja. Ja, ist in der TCM jetzt nicht die optimale Eiweißquelle, aber wenn es jetzt darum geht, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren, ist es oft ganz gut, wenn man auch regelmäßiger Milchprodukte zu sich nimmt. Fleisch und Fisch natürlich, dann natürlich auch Eier. Ja, es spricht nichts dagegen, in der Früh Ei zu essen. Es ist eine super Eiweißquelle natürlich. Dann haben wir aber natürlich auch die ganzen Hülsenfrüchte als Proteinquelle. Soja, hier muss man schauen, muss man etwas aufpassen. Soja beinhaltet natürlich auch Phytoöstrogene. Gerade im Kinderwunschbereich muss man schauen, wenn jetzt eine Frau schon einen Überschuss an Östrogene hat, dann sollte sie natürlich eher keine Sojaprodukte zu sich nehmen. Ja, also Nüsse und Samen bieten Proteine.
Was bringt den Blutzuckerspiegel noch durcheinander?
Natürlich Kohlenhydrate, das ist klar. Kohlenhydrate in jeder Art und Weise. Das heißt aber nicht, dass man keine Kohlenhydrate mehr essen sollte. Wichtig ist ein gewisses Maß. Und man sollte sich natürlich auch anschauen, wie häufig esse ich über den Tag verteilt Kohlenhydrate. Das heißt, esse ich dreimal zu den Hauptmahlzeiten, das ist vollkommen in Ordnung. Oder esse ich wirklich immer wieder auch zwischen Mahlzeiten Schokolade zum Beispiel, ja, oder irgendwelche Snacks, die ebenfalls den Blutzuckerspiegel ansteigen und wieder abfallen
Was
lassen.
Süßes lieber vor der Hauptmahlzeit oder lieber nachher, wenn es dann unbedingt was sein muss?
Beim Blutzuckerspiegel ist das so eine Sache. Die Dosis macht das Gift. Ich würde sagen, lieber seltener innerhalb der Woche, also vielleicht nur zweimal oder dreimal die Woche, aber dafür gerne mehr. Ein einmaliger Anstieg des Blutzuckerspiegels ist in diesem Fall weniger schlimm, als permanent einen erhöhten Blutzuckerspiegel zu haben. Das heißt, es ist besser, eine oder zweimal die Woche eine größere Menge Süßigkeiten zu essen, als jeden Tag eine Kleinigkeit.
Welche Krankheiten und Diagnosen tauchen denn bei deinen Klientinnen am allerhäufigsten auf?
Grundsätzlich ja, ist sehr viel Kälte im Körper, gerade bei meinen Klientinnen sicher ein wichtiges Thema. Der sogenannte Nieren-Yang-Mangel zum Beispiel, das ist ein starkes Kältegefühl, oft auch eine schwache Libido. Ein unregelmäßiger oder ausbleibender Eisprung. Diese Frauen haben oft auch sehr viel Müdigkeit, eine schwache Menstruation, ja, fühlen sich sehr schlapp und haben diese starke Kälte im Körper. Das ist sicher etwas, was ein Problem ist.
Sind das deine typischen
Das ist ein
Kinderwunschpatientinnen?
sehr typisches Bild, das sich mir immer wieder zeigt, ja. Ich sage dazu gerne, beim Nieren-Yang kann man sagen, da ist das Nest einfach zu kalt, damit sich das Ei einnisten kann.
Das heißt, es ist nicht nur das Problem, schwanger zu werden, sondern es ist auch das Problem, schwanger zu bleiben. Bei genau dieser
Ja, genau.
Personengruppe. Okay. Und
Genau, ja.
welche Rolle spielt denn da die Schilddrüse oder Hashimoto, eine Unterfunktion? Kann da die Ernährung auch noch viel nützen und unterstützen? Und sind das auch Faktoren, die oft diese Kinderwunschpatientinnen begleiten, dass du da auch noch so einen Zusammenhang siehst, dass das oft eine Rolle spielt?
Die Funktionen der Schilddrüse werden auch hier auf mehrere Organe eigentlich aufgeteilt. Die Nieren unter anderem, weil natürlich die Schilddrüse ein wichtiges Organ ist, wenn es ums Thema Hormone geht, ja. Aber zum Beispiel auch die Mitte, also die Milz, unsere Verdauung, unser Stoffwechsel, spielt natürlich auch immer wieder eine Rolle, ja. Bei Hashimoto sehe ich als TCM-Ernährungsberaterin nicht das Organ, sondern einfach einen weiteren Punkt, der mir sagt, okay, diese Person hat sehr viele Entzündungen im Körper, sehr viel Hitze im Körper. Bei einer Unterfunktion beispielsweise haben wir eben genau diesen Yang-Mangel, den ich vorher beschrieben habe. Ja? Es kann in diese Richtung gehen. Oder eine schwache Mitte, eine schwache, unter Anführungszeichen, Verdauung, ein schwacher Stoffwechsel. Es kann aber auch ein sogenannter Nieren-Yin-Mangel beispielsweise sein. Das ist dann oft die Überfunktion der Schilddrüse. Beispiel wären hier starke Unruhe oder Nachtschweiß. Auch das kann zum Beispiel mit einer verminderten Eizellenqualität oder einer schwachen und kurzen Menstruation zusammenhängen. Ja, also natürlich ist die Schilddrüse auch ein wichtiges Organ.
Du machst dir da ein Bild drüber. Ich sitze vor dir, du checkst das alles und du hast ein Bild in deinem Kopf und siehst in deinem Kopf die Zusammenhänge und würdest das dann auch offen mit mir kommunizieren.
Natürlich, ja. Mir ist es ganz wichtig, dass ich meinen Klientinnen und Klienten sage, was los ist. Ich mache mir ein Bild und ich sehe mich aber auch oft als Übersetzerin des Körpers, ja. Meine Klienten kommen zu mir, erzählen mir ihre Geschichte und ihre Probleme und ich versuche ihnen dann zu beschreiben, was ihnen ihr Körper damit sagen möchte. Der Körper kann sich nur auf diese Art und Weise eigentlich verständigen, ja. Es ist im Laufe der Zeit kommt es zu immer mehr Symptomen. Jedes Symptom ist eigentlich ein Hilferuf unseres Körpers. Ich versuche meinen Klienten dann aufzuzeigen, das und das und das ist das Problem, das möchte dir dein Körper damit sagen. Wenn wir dieses und jenes ändern, dann hättest du die Möglichkeit, etwas daran zu verbessern.
Und wenn ich diejenige bin, die sagt, ich ändere das jetzt, ich halte mich konkret zu 100% an allem, was du mir jetzt rätst, komme dann, weiß ich nicht, 3 Monate später wieder zu dir, habe mich 3 Monate kontinuierlich wirklich zu 100% daran gehalten und du checkst mich dann wahrscheinlich nochmal durch. Siehst du eine Veränderung?
Es wird bestimmt Veränderungen geben. Ja, es gibt manche Symptome oder manche Syndrome, sage ich jetzt mal, die etwas langwieriger sind. Ein Yin-Mangel beispielsweise, ja, da geht es häufig um sehr, sehr starke Erschöpfung, darum, dass der Körper wirklich oft sehr ausgelaugt ist, geht auch oftmals in Richtung Burnout. Und das ist zum Beispiel etwas, das über einen sehr, sehr langen Zeitraum entstanden ist. Da kann man sich nicht von heute auf morgen erwarten, dass es sich ändert. Und bei gewissen Symptomen ist es aber sehr schnell besser. Ja, so also sieht man sehr schnell Besserung.
Wie ist das im Kinderwunschkontext? Kann man da sagen, keine Ahnung, die Mehrheit ist innerhalb von 3 Monaten einigermaßen, wie soll man das sagen, gesünder, fitter, ausgeglichener, mehr in Balance, es hat sich was getan, der Zyklus wird vielleicht regelmäßiger, das Wohlbefinden ist verstärkt. Solche Sachen, dass man sagen kann, innerhalb von, also ich sag mal jetzt unter einem Jahr, weil gerade in dieser Kinderwunschphase, du hast ja keine Zeit. Das ist ja so. Du willst keine
Ja,
Zeit
natürlich,
verlieren.
ich verstehe. Ja, ich verstehe diesen Stress. Ich kenne dieses Stressgefühl selbst sehr gut, wenn es um das Thema Kinderwunsch geht. Ich weiß, man möchte schnell ein Ergebnis sehen, man möchte schnell schwanger werden. Manchmal muss man seinem Körper aber eine gewisse Zeit einfach geben. Grundsätzlich ist es so, diejenigen, die wirklich sich daran halten und umsetzen. Ich sage immer, ich kann nur beraten, umsetzen muss jeder selbst, ja. Aber diejenigen, die dann wirklich auch wollen und umsetzen, die sehen bestimmt innerhalb von kürzerer Zeit ein Ergebnis.
Lass uns mal von deiner Kinderwunschzeit reden. Das ist nämlich auch ein ganz spannendes Thema, weil wir beide, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger. Wir haben uns im April
Ja.
2020 kennengelernt. Da hatten wir beide einen Kinderwunsch, ja, wo es eigentlich nicht so schön war. Wir hatten beide einen positiven Schwangerschaftstest. Das war erstmal schön. Und ich weiß noch, dass wir uns da kennengelernt haben, über ein Forum. Und wir haben. Ich habe dein Bild
Genau.
gesehen von einem Schwangerschaftstest und meiner sah an dem Tag genauso aus wie deiner. Also da war zwar ein zweiter Strich zu sehen, aber jetzt nicht so wirklich, also nicht so ein ganz starker. Und ich weiß noch, dass ich total ängstlich war und bei mir dachte ich so, oh Gott, das wird nicht klappen und wieder schief gehen. Und du warst so, hey, ich bin positiv und immer positiv denken, ist alles gut. Und du hast mir da sehr viel Mut gemacht in dem Moment. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir da so. Ja, ich habe dann versucht, mir das so ein bisschen als Beispiel zu nehmen. Habe mir gedacht, okay, komm, bei ist es genauso. Wir waren auch von der Zeit her ungefähr gleich. Aber gut, am Ende hat es dann bei uns beiden nicht funktioniert. Und dann haben wir uns ja dadurch auch kennengelernt und sind dann auch, ja, so, wir haben uns ja dann so gegenseitig ausgetauscht. Und das sollte dann ja auch noch eine ganze Weile gehen, bis es dann bei uns beiden schließlich geklappt hat. Magst du da mal was zu erzählen. Meine Geschichte kennt schon jeder, aber deine Geschichte wäre vielleicht auch noch mal ganz spannend.
Ja, sehr gerne. Kinderwunsch ist mir sehr gut bekannt, dieses Thema. So wie du sagst, wir haben uns zu einem Zeitpunkt kennengelernt, wo es uns eigentlich zuerst beiden sehr gut und dann von einem Moment auf den nächsten beiden sehr schlecht gegangen ist. Bei mir und meinem Mann war es so, wir hatten ja irgendwann den Wunsch, jetzt ist es soweit, wir möchten gern probieren, ein Kind zu bekommen. Wir waren zu dem Zeitpunkt bereits 13, 12, 13 Jahre zusammen, beziehungsweise 2, 3 Jahre verheiratet. Und ich war lang nicht so ganz sicher, ob ich Kinder möchte, aber irgendwann entstand dann dieser Wunsch und ja, wir haben gedacht, dass binnen kürzester Zeit sich da auch eine Schwangerschaft einstellen wird. Dem war aber leider nicht so. Und die Monate vergingen und ich habe mich mehrfach untersuchen lassen und war auch öfter bei meiner Gynäkologin, aber ich wurde einfach nicht schwanger. Und im März 2020, genau im ersten Lockdown, da kann ich mich noch sehr gut erinnern, wurde ich dann plötzlich schwanger und hatte endlich nach fast 2 Jahren diesen positiven Schwangerschaftstest. Also ich weiß, nach 2 Jahren hat man dann schon alle möglichen Sorgen und ist bereits auch schon sehr verzweifelt. Ich war es zumindest zu diesem Zeitpunkt. Ich dachte schon, was ist da los?
Wie ging es deinem Mann zu dem Zeitpunkt?
Ja, auch schwierig. Zu dem Zeitpunkt. Es war für uns beide eine extreme emotionale Belastung. Ja. Auf jeden Fall hat sich dann diese Schwangerschaft eingestellt, aber halt leider nicht lange. Ich glaube, ich war in der 8. Woche oder 9. Woche, als ich dann plötzlich Blutungen bekommen habe. Durch den Lockdown war es nicht möglich, dass ich vorher zu meiner Gynäkologin konnte. Also ich hatte erst in der 12. Woche den ersten Termin. Dementsprechend kam es sehr plötzlich. Und
Das heißt, auf einmal kamen die
ja,
Blutungen und du warst so,
genau.
Scheiße, was passiert hier?
Genau so ist es. In der Nacht bin ich dann noch ins Krankenhaus gefahren, wurde dort untersucht und mir wurde gesagt, dass der Schwangerschaftstest negativ ist zu diesem Zeitpunkt, ja. Beziehungsweise, dass man eben auch nichts sehen kann am Ultraschall. Ja, es war ein schlimmer Zeitpunkt. Das war wirklich ein Tiefpunkt in meinem Leben. Mein Mann und ich haben uns dann natürlich dann weiter probiert, aber nach fünf, sechs Untersuchungen war dann auch klar, okay, wir haben von unseren Ärzten dann gesagt bekommen, dass es vermutlich auf natürlichem Wege nicht möglich ist, schwanger zu werden. Ja,
Warum nicht?
es war so, dass hauptsächlich das Spermiogramm meines Mannes nicht optimal war.
Das heißt, ihr habt dann überlegt, ihr geht jetzt in die Kinderwunschklinik und ja, macht dann so weiter.
Genau. Wir haben als erstes natürlich sehr viel, also ich habe versucht, sehr viel auch bei uns an der Ernährung zu ändern. Ja. Mein Mann hatte leider das, ja, leider er war bei einem Arzt, der nicht sehr einfühlsam war, der ihm eigentlich gesagt hat, ja, bei diesem Spermiogramm kann man nichts machen, er wird halt nie Kinder bekommen. Ja.
Okay, das hat er ihm so
Das war ein
gesagt.
großes Pech. Ja, mehr oder weniger, ja. Das war leider das große Pech. Das war für ihn auch ein sehr harter Schlag. Ich wusste aber durch meine Arbeit, dass es schon Möglichkeiten gibt. Auf jeden Fall habe ich das dann in Eigeninitiative in die Hand genommen und meinem Mann dann ein paar Möglichkeiten aufgezeigt. Er hat mitgemacht, sage ich jetzt mal. Ja, was war das Ergebnis? Das zweite Spermiogramm war sehr viel besser. Nicht perfekt, weit weg von dem, wo wir hin wollten, aber es war um einiges besser.
Weißt du denn noch, wie viel Zeit
Ja.
dazwischen lag, zwischen dem ersten und dem zweiten Spermiogramm, wo er was verändert hat?
Ich glaube, das waren ungefähr 3 bis 4 Monate.
Das heißt, er hat
Das ist
selber
ja das Thema.
gesehen,
Da
ne, also er hat selber gesehen, okay, es hat sich was getan. Das ist ja eigentlich auch nur eine
es hat sich was.
Momentaufnahme, ne? Es ist ja nicht ein Stein
Ja,
gemeißelt.
genau.
Was ihm dann
Es
wahrscheinlich
ist
wieder
nur
so
eine
ein bisschen Hoffnung,
Momentaufnahme.
genau, hat ihm
Ja.
wahrscheinlich wieder so ein bisschen nach vorne gebracht, dass man die
Genau.
Hoffnung wieder gewinnt und hat dann weitergemacht. Du hast ihm das
Er
quasi
hat
gesagt.
weitergemacht.
Ja, er war bei dir. Er war dein Patient und du hast
Ja.
geschaut, okay, das, das, das. Wie
Die
praktisch.
Familie zu behandeln ist grundsätzlich nicht mein Ziel. Wenn jemand etwas möchte, dann kann er gerne zu mir kommen. In diesem Moment habe aber ich die Initiative ergriffen, weil er doch am Boden zerstört war, ja, durch die Aussage dieses Arztes. Und ich ihm dann versucht habe, neuen Mut zu geben. Und das hat dann ja auch funktioniert. Es war dann trotzdem so, dass uns weiterhin die Ärzte gesagt haben, ja, es reicht nicht, wir sollten uns an eine Kinderwunschklinik wenden. Und das war im Frühling, jetzt muss ich überlegen, im Mai, glaube ich, war das, oder im April. Und ich war dann eigentlich einen Monat später schon mit meinem jetzt ältesten Sohn schwanger. Was sicher auch dazu beigetragen hat, was sicher ein großer Punkt war, dass wir beide losgelassen haben von diesem Kinderwunschthema. Ich weiß, und man möchte es in der Kinderwunschzeit absolut nicht hören, aber dieses Thema loszulassen und vor allem diesen Stress rauszunehmen, ist einer der wichtigsten Punkte, finde ich. Bei uns hat es funktioniert. Mit dem Zeitpunkt, als wir akzeptiert haben, wir haben das nicht in der Hand. Und wir wenden uns in ein paar Monaten an die Kinderwunschklinik, als wir gesagt haben, dieser Sommer, der gehört jetzt noch uns. Und wir hatten diesen Stress nicht mehr. Plötzlich wurde ich schwanger.
Wie viele Monate später war das nach dem ersten Spermiogramm? Weißt du das noch?
Spermiogramm war im Winter, November oder Dezember, und im Mai wurde ich dann schwanger.
Also so ein halbes Jahr später. Ich kann
Ungefähr,
mich
ungefähr.
noch dran erinnern. Ich war ja selber auch noch schwanger mit meiner großen Tochter und dann hast du mir den Schwangerschaftstest geschickt. Ich habe gedacht, nein, die ist schwanger. Und klar, ne, am Anfang muss man ja erstmal durch diese ganzen Ängste durchgehen. Vor allem, wenn man das schon mal erlebt hat. Es kann auch schief gehen, schwanger oder ein schwangerer Test bedeutet ja nicht immer auch ein Baby. Und die Anfangszeit war ja dann auch ein bisschen turbulent. Aber ja gut, es ist ja alles gut gegangen und dann wurde er geboren. Und ich glaube, in dem Moment, wenn man dann sein Baby hat, ich glaube, dann ist, ja, nicht vergessen ist es nicht, was vorher war. Vergessen nicht, aber vielleicht sieht man dann auch so einen kleinen Sinn dessen, dass man sich denkt, okay, komm, man hat es nicht in der Hand. Ich glaube auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich das klar macht, diese Kontrolle auch so ein bisschen abgibt. Und
Ja.
gerade im Kinderwunsch, so viele Frauen, die mir schreiben mit dem Ovo-Test. Oh Gott, wenn ich das schon lese mit diesem Ovo-Test, das würde mich völlig gaga machen. Du versuchst ja, gerade in dem Bereich, versuchst du ja immer diese Kontrolle zu haben. Wo bin ich jetzt? Wann bin ich jetzt? Und wann muss ich jetzt Sex haben? Und wann darf ich keinen haben? Und was nehme ich jetzt? Und was nehme ich nicht? Und wie nehme ich das? Und eigentlich dreht sich der ganze Tagesablauf irgendwann, vielleicht auch nicht am Anfang, nur noch um dieses Thema. So, und ich bin auch ein großer Freund davon, gewisse Dinge zu tun und zu optimieren und zu schauen, was kann man machen. Und dann ist ein Punkt dahinter. Und wenn man dann sagen kann, wenn man es dann kann und schafft, zu sagen, okay, wir akzeptieren das jetzt erstmal so und schauen, was passiert. Und wir können es einfach nicht kontrollieren, die Kontrolle abgibt. Ich glaube auch, das ist nicht schlecht. Das ist gut. Und in dem Moment, glaubst du denn, dass sich da zu dem Zeitpunkt, als du schwanger geworden bist, glaubst du denn, dass das Spermiogramm gut gewesen wäre, wenn ihr eins gemacht hättet? Hast du da so ein Bauchgefühl dazu oder dein Mann? Oder irgendwie gibt es da irgendwelche Zeichen, weil du hast ihn ja, ne, du hast ihn ja immer gesehen, dass du gesagt hättest, okay, da hat sich schon was getan bei ihm?
Ob es gut gewesen wäre, kann ich so nicht sagen. Es ist sicher ein Zusammenspiel von vielen verschiedenen Punkten. Einerseits natürlich, dass er an Ernährung einiges geändert hat, und dadurch, das positiv beeinflusst hat, ja. Ein großer Punkt war aber trotzdem bei uns sicher das Thema Stress. Also es gab ja neben dem Thema Kinderwunsch auch noch familiär Stressthemen und es kam sehr vieles zusammen. Im Nachhinein glaube ich einfach, dass es nie, früher nicht der richtige Zeitpunkt gewesen wäre.
Das
Zu
heißt
dem
für euch,
Zeitpunkt,
es
als
hat
ich
Sinn
schwanger
gemacht.
war, hat es gepasst. Ja, in Wahrheit 2 Jahre früher wäre es nicht der richtige Zeitpunkt gewesen. Aber das weiß man eben erst im Nachhinein. Das ist ja das
Interessant, ne?
Problem. Während der Kinderwunschzeit hat man dieses große Verlangen, will man unbedingt schwanger werden. Und so wie du es gesagt hast, alles dreht sich nur noch um dieses Thema.
Ich kann mich daran erinnern, ich weiß es noch, ich weiß es noch. Du hast mir mal, ich glaube, das war 2 Monate später nach der Fehlgeburt. Ich hatte ja eine frühere, ich glaube, das war bei mir in der 6. Woche. Du hattest ein paar Wochen später. Und ich weiß noch, du hast damals zu mir gesagt, weißt du was, diese Kinderwunschzeit, die sollte doch eigentlich so schön sein. Also man sollte das doch genießen und man sollte das Leben feiern und es ist was, worauf man sich freut und das soll doch nicht so stressig sein und es soll doch nicht so eine Zeit sein, wo man sich immer nur Sorgen macht und Gedanken macht und wenn und dann, sondern einfach loslassen, schauen, was passiert. Es ist ein Neubeginn, der bald auf einen zukommt und ja, Happiness. Und irgendwann verliert sich das. Je länger das dauert, je länger,
Genau.
ja, je länger dieses Thema quasi Thema bleibt, umso schwieriger ist es. Die Leute um einen herum, die fragen oder die werden schwanger oder. Also es geht ja, das Leben geht ja weiter und man bleibt gefühlt, so was bei mir, wir sind gefühlt stehen geblieben. Und es ging irgendwie nicht weiter. Man war da so fest und man wusste nicht. Ich habe dann auch mal überlegt, was ist es denn jetzt? Also was kann ich denn jetzt noch tun und was können wir jetzt noch machen? Und ich lese auch von ganz vielen Frauen, die mir schreiben, ich mache das, 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 das und das muss ich noch machen und das und das und das. Und dann frage ich, okay, und was macht dein Mann? Oder ich frage dann anders. Und ich sage dann, ja, wer denn jetzt? Also wer nimmt das denn? Ja, ich jetzt. Und dann sage ich, ja, und dann ist noch wichtig, das, das, das. Und dann schreibt sie dann, ja, aber das nehme ich doch schon. Und dann sage ich, nein, ich meinte deinen Mann. Ja, wie mein Mann? Ja, was nimmt der denn? Ja, nix. Was soll er denn nehmen? Ich will doch das Kind. Und mir ist das doch wichtig. Und ich bin doch die Frau. Und an mir liegt es doch so. Also ich glaube, das ist auch dieser Stressfaktor, als Frau zu versagen, als Frau nicht gut genug zu sein, vielleicht auch die Angst dahinter, was macht mein Mann, wenn ich jetzt nicht schwanger werde? War bei mir und meinem Mann, also nicht bei meinem Mann, bei mir war das ja auch ein Thema, wo ich ihm gesagt habe, am besten ist, du suchst dir eine andere Frau, mit mir klappt es nicht. Und er hat gesagt, du spinnst doch. Aber so fühlt man sich. Man fühlt sich selber als Frau irgendwann nicht mehr gut. Und dann zu sagen, okay, ich lass los. Ich schaue jetzt einfach, was passiert. Ich glaube, das ist einfach so eine riesengroße Herausforderung, Und ich kann mir vorstellen, so war das bei uns, es hilft immer ganz gut, wenn man sagt, okay, ich tue jetzt was, ich schaue jetzt, was liegt jetzt direkt vor mir, was kann ich jetzt ganz einfach umsetzen und dann schauen, was passiert. Und dann zu sagen, okay, ich habe das jetzt gemacht, ich gebe die Kontrolle jetzt ab, weil ja, man kann es nicht kontrollieren, das geht nicht, das geht einfach nicht.
Ja, absolut. Man greift auch nach jedem Strohhalm.
Wie war das denn für deinen Mann? Habt ihr darüber auch offen gesprochen, wie es ihm damit geht und ob, ja, also über seine Gefühlswelt, über deine Gefühlswelt, konntet ihr damals zu dem Zeitpunkt darüber offen sprechen oder war das eher so ein Thema, was jeder für sich selber geregelt hat?
Nein, also mir ist es ganz wichtig, dass wir in der Beziehung offen über solche Dinge reden. Gerade Kinderwunsch ist etwas, das betrifft uns beide, ja. Und da ist es ganz wichtig, dass wir darüber sprechen und dass, ja, dass wir uns da einfach abstimmen.
Hätte. Was hättest du gesagt, wenn dein Mann da nicht mitgegangen wäre? Wie wäre das für dich gewesen? Weil auch das ist ja bei vielen
Tut mir
Paaren so, ne?
schwer, das zu beantworten. Ja, ich verstehe es und ich habe das mitbekommen. Ich hatte aber wirklich das Glück, dass mein Mann sich da nicht so gescheut hat davor oder auch eben Verantwortung übernommen hat. Für Männer ist es oft ein Thema, wenn es um die Fruchtbarkeit geht, von ja. Wie soll ich das sagen? Sehr viel Stolz und ich glaube, wenn ein Mann die Diagnose bekommt, dass das Spermiogramm nicht passt, dass es unter Anführungszeichen an ihm liegt, dass da schon ein Mann sehr gekränkt auch sein kann, ja, oder im Stolz verletzt sein kann. Und ich verstehe das auch. Dennoch ist es wichtig, wenn beide diesen Kinderwunsch haben, dass man als Mann dann sagt, okay, das ist jetzt die Situation, was kann ich besser machen?
Und er hat's versucht.
Und er hat es
Und dann
versucht.
warst du
Ja,
schwanger. Und
der hat es
wie war
versucht.
seine Reaktion, als du schwanger warst?
Es war bei uns beiden zuerst eine sehr verhaltene Freude. Durch die Fehlgeburt davor konnten wir uns nicht so richtig freuen in den ersten Wochen. Erst mit so 12, 13 Wochen wurde es dann etwas realer.
Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, da war doch auch was mit dem Herzschlag. War das nicht so, dass man es auch echt relativ spät erst gesehen hat? Ja, ne?
Das ist schon etwas her. Mein Sohn wird nächste Woche drei.
Ja, unglaublich.
Ja, mein Kleiner ist jetzt 7 Monate. Deswegen ist das schon etwas länger her, diese Geschichte. Ja, du hast recht. Und zwar war es dann so, dass man auch den Herzschlag beim zweiten Kind, also jetzt bei meinem ersten Sohn, relativ spät erst erkennen konnte. Also ich glaube, erst in der 10. Woche hat die
Ja,
Ärztin das dann
ich
gefunden. Ich
meine
musste
auch.
zwei oder dreimal in
Ja,
die
ich
Praxis.
meine
Ja,
auch
genau.
10. Woche wäre das gewesen. Ja. Und du warst aber, ich finde aber, du warst aber trotzdem positiv. Also für diese Situation warst du noch relativ positiv. Oder du hast es ja nicht
Okay,
anmerken
ich
lassen.
habe das gar nicht mal so richtig im
Ja, also ich habe
Kopf.
doch gedacht,
Keine
doch,
Ahnung.
du hast noch so ein gewisses Grundvertrauen, also ein gewisses Grundvertrauen hattest du. Und ich dachte, wow, die ist krass. Und dann ist alles gut gegangen und dann war der Herzschlag da und dann war alles gut.
Dann war er da.
Und ist er da
Ja, zum
und
Glück.
dann kam mit Kind Nummer zwei, ich weiß es noch, wir beiden, wir haben telefoniert und da war ich nämlich schwanger mit meiner ganz Kleinen. Das war, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war noch nicht so lange mit ihr schwanger, vielleicht im 3. Monat oder so, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, ich war mit ihr schwanger und wir beiden, wir haben telefoniert und ich habe mich noch gefragt, wie sieht's aus? Möchtest du oder wollt ihr vielleicht noch ein, ich weiß, also ich spreche da nicht mit jedem drüber und ich würde sowas auch nicht jeden fragen. Bei dir weiß ich aber, wir haben ja immer über solche Themen offen gesprochen und ich habe dich gefragt, wie sieht es denn bei euch aus?
Ja, Kind Nummer zwei, das war ja das Spannende. Beim ersten Kind 2,5 Jahre Kinderwunsch und das zweite war nicht so 100% geplant, sage ich jetzt mal. Trotzdem sehr gewünscht und sehr willkommen. Ja, wir waren uns nicht so ganz sicher, ob wir ein zweites Kind wollen, beziehungsweise ob der richtige Zeitpunkt schon dafür gekommen ist. Ja. Aber da hat uns, ja, wie soll man das sagen, ja, jemand die Entscheidung abgenommen. Es war so, zu diesem Zeitpunkt war mein erster Sohn bereits in der Kita. Ich habe wieder angefangen zu arbeiten. Als Selbstständiger ist es nicht so einfach, immer wieder von vorne zu beginnen. Ja, auch jetzt bin ich erst wieder in der Startphase nach der zweiten Schwangerschaft. Wir waren uns nicht so ganz sicher. Es lief auch gerade sehr gut mit dem Großen,
Ja,
ja. Er
genau.
schlief
Du, ja.
durch, keine Windeln mehr, kein Schnuller mehr, keine Milch mehr. Es lief einfach gerade super. Und wir haben uns gedacht, naja, vielleicht warten wir mal ein paar Monate und genießen das einfach. Und in einem Urlaub sind wir ein kleines Risiko eingegangen, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall dachten wir, ach, das eine Mal, da wird schon nichts passieren, aber dem war nicht so. Und ich bin wieder schwanger
Und ich glaube, zu
geworden.
dem Zeitpunkt, als wir darüber geredet haben, ich glaube, da warst du schon schwanger, ne? Und du wusstest es aber noch nicht.
Ja,
Irgendwie so.
genau.
Und kurz danach hat,
Nein,
und
habe
dann
ich
hast
doch
du
nicht,
noch, und dann
genau.
hast du noch, ich glaube, kurz danach hast du noch gesagt, ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich ein paar Tage drüber und ach ja, wird schon nichts so sein, ne? Wird schon nichts. Und ich dachte schon, ah ja, okay, ne? Mach mal einen Test. Ja, und der war dann auch prompt positiv. Und ja, da,
Der war
ne?
sowas von positiv.
Und ja, da
Also
warst du aber auch
ich,
sehr entspannt, ne? Also ich bin ja diejenige gewesen, die mal
ja.
sofort getestet hat. Du warst da sehr entspannt. Ja, warten wir noch mal. Ach, wird schon nicht
Ich
sein. Ach, gucken wir mal.
dachte nicht, dass etwas passiert. Tatsächlich, ich dachte wirklich, ach, beim ersten Kind hat es 2,5 Jahre
Ja.
gedauert. Da wird doch einmal nicht aufpassen, kein Problem sein. Ja, ich dachte wirklich nicht, dass ich schwanger werden könnte. Und doch hat es so funktioniert. Für mich war das bisher immer nur eine Erzählung von anderen. Okay, ja, mit einmal ungeschützten Sex kann man schwanger werden, aber
Wusstest du zu,
es ist doch so.
aber wusstest du zu dem Zeitpunkt, in welcher Phase deines Zykluses du dich befunden hast, oder war es dir einfach egal?
Nein, mir war es so egal.
Scheißegal. Ja,
Mir
guck
war es
mal,
egal.
so war es bei uns
Ganz
auch
egal.
mit unserer ganz Kleinen, was genauso. Einmal reicht.
Beim Nachrechnen war es dann tatsächlich rund um den Eisprung, aber
Das kam dann erst
ja.
später, diese Erkenntnis. Und dann, wie war das denn dann? Du hast den Test gemacht, weil du einfach ein paar Tage schon drüber warst. Und dann
Genau.
hast du damit gerechnet?
Ja.
Nein.
Nein. Nein, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Ja, meine erste Reaktion war Lachen tatsächlich. Ich habe laut gelacht, weil für mich diese Situation einfach so komisch war. Beim ersten Kind dauert es 2,5 Jahre. Du machst alles, fast noch keinen Handstand nach dem Sex und keine Ahnung. Wir haben alles ausprobiert,
Ja.
alles. Und beim zweiten Kind einfach so, zack, schwanger. Ich muss sagen, im Nachhinein war es dann doch der richtige Zeitpunkt. Ich bin froh, dass ich da schwanger geworden bin, dass wir nicht
Ja.
länger gewartet
Ja,
haben.
weil.
Es fügt sich sehr gut. Ich glaube, wenn ich dann länger wieder gearbeitet hätte, hätten wir uns vielleicht nicht mehr getraut, doch noch ein zweites Kind zu wagen. Ja, ich bin nicht ganz sicher, aber es war einfach der richtige Zeitpunkt für ein
Wie hat
zweites
dein Mann
Kind.
reagiert? Du hast ihm gesagt, hey, da ist was passiert. Wie war
Ja,
seine Reaktion?
ähnlich wie meine.
Ja.
Sehr ähnlich. Er hat sich total gefreut, genauso wie ich. Aber es war für ihn auch eine sehr komische Situation, ja, mit unserer Vorgeschichte.
War das für euch so, dass ihr mehr Angst hattet als bei dem ersten Mal, also bei eurem ersten Sohn? Oder war das ungefähr gleich? Oder war es auch gar nicht mehr so,
Gar nicht. Tatsächlich überhaupt keine Angst. Ich wusste sofort, das passt. Und es war auch die zweite Schwangerschaft, genau wie die davor mit meinem ersten Sohn, einfach schön und
Ja. Du hast
komplikationsfrei.
es immer, jetzt wo du sagst, deine Worte waren immer, es passt. Das passt. das passt. Und ich habe mir immer gedacht, die sagt immer, das passt, das passt. Das war für dich immer, das passt, das passt. Ja, das weiß ich noch, genau, das
Ja.
passt. Und ja, jetzt sind sie beide da. Ich glaube, wie viel sind die,
Jetzt sind sie beide
wie viel
da.
Altersunterschied ist zwischen den beiden? 2 Jahre? 2 Jahre.
2,5 Jahre.
2,5 Jahre.
2,5 Jahre.
Guck mal, jetzt habt ihr das Problem ja irgendwie auch von alleine gelöst, ne? Ihr habt die Kontrolle abgegeben, ihr habt bestimmte Dinge natürlich
Genau so ist
gemacht.
es.
Wahrscheinlich hast du auch einiges, ihr habt ja beides wahrscheinlich einiges verändert die letzten Jahre, seitdem du auch in dem Bereich arbeitest, dass man da auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen mehr weiß und man lernt seinen Körper anders kennen. Man weiß, okay, wir müssen jetzt so und so und so uns annähern, dass es uns einfach allgemein gesundheitlich einfach besser geht. Meinst du, das spielt da auch mit eine Rolle?
Natürlich, natürlich, das glaube ich auf jeden Fall. So wie ich früher schon gesagt habe, du bist, was du isst, und du bist die Summe aus dem, was du die letzten 7 Jahre zu dir genommen hast. Natürlich ist mir eine ausgewogene Ernährung ein großes Anliegen, auch für mich und für meine Familie.
Aber wenn du jetzt nur eine
Ja,
einzige
und.
Ernährungsumstellung empfehlen dürftest, nur eine, die den allergrößten Effekt hat, welche wäre das?
Abwechslungsreich und bunt essen. Ich glaube, dass sehr viele sich sehr einseitig ernähren. Oder ich weiß es natürlich auch von dem, was mir meine Klientinnen erzählen. Abwechslung reinbringen. Man sagt immer den Regenbogen essen, ja. Es gibt so viel mehr oft als Brot oder Gebäck zum Frühstück und zum Abendessen und Nudeln zum Mittag. Oft ist es natürlich so, dass der Alltag das vielleicht nicht zulässt, dass man sehr viel Stress hat, aber vielleicht findet man eine Lösung, vorzukochen oder auch am Wochenende sich ein bisschen Zeit zu nehmen, mal ein paar Rezepte rauszusuchen, was koche ich die nächste Woche, um da weniger Einseitigkeit bei der Ernährung zu haben. Ich glaube, das wird sehr viel ausmachen. Beziehungsweise natürlich auch naturbelassene Lebensmittel zu wählen, ja. Wenig verarbeitet und bunt. Ja.
Was sagst du zu Zucker?
Es ist sicher ein Thema, dass es sehr, sehr viel konsumiert wird, zu viel auch versteckter Zucker, ja. Also weniger achten darauf, wo ist überall Zucker in meinen Lebensmitteln drin. Auch hier ist vielleicht gut zu sagen, je weniger ein Lebensmittel verarbeitet ist, desto besser und desto weniger Zucker ist auch enthalten.
Was ist denn mit dem Thema Nahrungsergänzungsmittel? Hast du da eine klare Meinung zu Nahrungsergänzungsmitteln?
Alles ist individuell, ja. Ich sehe jeden Klienten, jede Klientin ganz individuell und da auch die Empfehlungen, auch was Nahrungsergänzung angeht. Ja, es gibt ein, zwei Nahrungsergänzungsmittel wie beispielsweise Omega-3 oder Vitamin D, wo ich sage, davon haben die meisten von uns zu wenig. Es schadet nicht, hier zu supplementieren. Das ist. Wir produzieren einfach nicht genug selbst in der kalten Jahreszeit. Und bei Omega-3 ist es so, wir essen einfach zu wenig und zu selten fetten Fisch, um genügend Omega-3 aufzunehmen. Diese zwei würde ich sagen, das schadet nicht. Bei allem anderen bin ich der Meinung, man muss schauen, was oder welche Nahrungsergänzungsmittel für einen passen. Man kann ein Blutbild machen und hier genau bestimmen, habe ich zum Beispiel irgendeinen Mangel oder.
Gibt es denn bestimmte Nährstoffe, die gerade im Kinderwunschkontext, die du besonders wichtig findest? Die vielleicht auch immer wieder auftauchen, die vielleicht auch immer wieder im Mangel sind, zum Beispiel Eisen oder D3 oder Omega-3 oder irgendwas anderes?
Ja, die zwei genannten, Omega-3 und Vitamin D, sind sicher zwei, die auch immer wieder auftauchen. Bei Omega-3 ist es so, die meisten von uns essen definitiv zu wenig. Omega-3 ist aber ein sehr, sehr wichtiger Baustein, auch im Kinderwunschbereich. Bei Vitamin D3 sieht es so aus, dass wir eben leider über den Winter zu wenig selbst produzieren. Und da wäre es ganz gut zu supplementieren, auch für den Kinderwunschbereich natürlich ein wichtiges Thema. Welches hast du noch genannt?
Omega-3, D3, was habe ich denn noch gesagt? Eisen, Eisen,
Eisen.
genau.
Genau, Eisen, Eisen. Ja, hier muss man natürlich schauen, wenn ein Eisenmangel vorliegt, dann ist es schon sehr massiv jetzt aus der Sicht der TCM. Man erkennt in der TCM hier schon sehr viel früher einen sogenannten Blutmangel.
Wie erkennst du das, wenn ich vor dir sitze und ich möchte gerne wissen, habe ich einen Blutmangel? Also, wie siehst du
Also es
das?
ist so, dass der Eisenmangel in der TCM nicht Blutmangel heißt. Der Eisenmangel ist nur ein Symptom des Blutmangels. Also hier ist es so, diese Personen haben häufig eine sehr blasse Haut. Zum Beispiel. Meistens sind es Frauen, ja, das sage ich auch. Also ein Mann mit Blutmangel, das ist dann wirklich schon schwerwiegend, sage ich jetzt mal. Bei diesen Frauen ist es häufig so, die haben auch sehr brüchige Nägel, ganz trockene Haut, sind, ja, man kann sagen, einfach schlecht versorgt, ja. Die Mitte, unsere Verdauung, ja, die ist dafür zuständig, Qi und Blut, ja, zu produzieren aus dem, was wir essen, und das wird dann im Körper verteilt. Wenn jetzt zu wenig produziert wird oder es schlecht verteilt wird, kommt es eben zu diesem Blutmangel. Und dann ist der Körper auch schlecht versorgt. Und man merkt es eben an dieser trockenen Haut, blasse Haut. Vielen ist auch schwindelig.
Ah, okay, also wenn ein
Genau.
schwindelig ist, könnte das auch ein
Könnte es
Eisenmangel
sein,
sein.
ja, genau.
Okay.
Man erkennt es auch an einer schwachen oder ausbleibenden Periode. Muss nicht unbedingt sein. Oft ist es so, dass Frauen mit einer extrem starken Periode dann eben diesen Blut- bzw. Eisenmangel bekommen. Wenn dieser aber schon fortgeschritten ist, dann ist meistens die Menstruation auch eher schwach.
Also Eisenmangel sollte man auf jeden Fall auch mal nachschauen, ne? Und
Auf
dann
jeden
angenommen,
Fall.
gut, angenommen, ich habe jetzt einen Eisenmangel, was empfiehlst du? Was macht man da? Eisen supplementieren? Oder kann man das über die Ernährung ausgleichen?
Sowohl als auch. Eisen supplementieren hat nur dann Sinn, wenn man auch das Eisenpräparat gut aufnehmen kann. Manchmal entsteht dieser Eisenmangel dadurch, dass das Eisen vom Körper nicht ordentlich aufgenommen werden kann. Hier gibt es aber dann auch Möglichkeiten. Über die Ernährung ist es so, dass es oft eine schwache Mitte, also eine schwache Verdauung ist. Sprich, unser Körper kann gar nicht genügend Blut produzieren, sage ich jetzt mal. Also Blut im Sinne der TCM, ja. Beziehungsweise, da müsste man dann schauen, dass man die Verdauung anregt, dass man die Mitte stärkt, aber vor allem eine blutaufbauende Ernährung mit ganz viel roten Lebensmitteln, zum Beispiel roter Bete, Datteln, aber auch dunklem Fleisch, ist davon Vorteil, aber auch grüne Lebensmittel wie zum Beispiel grünes Blattgemüse, Spinat, Brokkoli etc. Sind da ja von Vorteil.
Also das schließt sich wieder der Kreis, ne? Das sind wir wieder bei dem
Genau.
Regenbogenessen im Endeffekt.
Genau,
Du
genau.
machst aber, ja, du machst aber nicht nur, du gehst aber nicht nur bei der Ernährung, sondern neben der Ernährung arbeitest du auch mit Achtsamkeit und Meditation. Und meine Frage, wie ergänzen sich denn diese Bereiche
Vor
miteinander?
allem im Achtsamkeitstraining, das ist eine wichtige Begleitung bei der Ernährungsberatung. Ja. Achtsame Ernährung hat viele Facetten. Oft ist es wichtiger, wie man isst, als das, was man isst. Ja. Es gibt ein ganz tolles Buch von Dr. Georg Weidinger, Die Heilung der Mitte, in dem beschreibt, das ist ein österreichischer TCM-Arzt, ja, in dem beschreibt er, eigentlich wäre es egal, was wir essen, wenn wir nur, oder wenn unsere Nahrung als körperwarme Suppe im Magen ankommt. Sprich, langsam essen, gut kauen, alles gut einspeicheln. Das hat auch mit Achtsamkeit zu tun. Wie essen viele von uns? Naja, nebenbei, to go, ja, im
Ja,
Auto, während der Arbeit,
stimmt. Ja.
man sieht fern daneben und so weiter. Wir haben sehr wenig Achtsamkeit, wenn es ums Essen geht. Leider. Viele Probleme würden gar nicht entstehen, wenn wir achtsamer wären bei der Ernährung.
Das heißt, es ist eigentlich gar nicht so wichtig, was ich, also schon wichtig, aber es ist wichtiger, dass man langsam ist, bedacht ist, achtsam ist,
Ja.
dass man sich darauf konzentriert, auf sein Essen.
Das ist ein
Krass.
sehr, sehr wichtiger Punkt. Genau.
Ich glaube, Kinder machen das. Viele Kinder machen das. Sie sitzen ganz entspannt, wenn man sie lässt natürlich beim Essen und nehmen sich da die Zeit. Ich glaube, müssen wir überlegen. Ich glaube, meine Kinder machen das beide. Sehr langsam essen und ausgiebig. Ich bin da auch, glaube ich, eher
Wir sind
so die
dann
Schnelle.
diejenigen, die den Stress
Ja, komm
haben.
schnell. Ja, wir müssen
Ja,
noch schnell weiter, weiter, weiter. Das, 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 das.
genau.
Das ist der Stress. Bist du denn da auch mit deiner Arbeit, also zum Thema Achtsamkeit, hast du auch bestimmte Techniken oder Lieblingsachtsamkeitsübungen, die man ganz einfach umsetzen kann, die vielleicht auch gut ist, um gelassener mit einem Kinderwunsch umzugehen? Gibt es da bestimmte Rituale, die du Frauen empfiehlst, um ein bisschen gelassener zu werden?
Weniger eine Achtsamkeitsübung, mehr eine Übung aus dem Mentaltraining, die ich selbst sehr häufig angewandt habe in dieser Zeit. Und zwar ist es dieses Visualisieren. Das
Oh, okay.
heißt, ich nehme mir Zeit, setze mich hin, schließe die Augen, versuche runterzukommen, Stress rauszunehmen und stelle mir einen Ort vor, an dem ich vielleicht schon mal war und der mir viel Kraft und Ruhe gegeben hat. Und dann bin ich einfach nur an diesem Ort und genieße die Zeit. Ich habe diese Übung sehr, sehr häufig gemacht, um aus diesem Gedankenchaos rauszukommen in der Kinderwunschzeit.
War das immer
Einen
derselbe Ort?
Kraftort.
Okay, du hast einen Kraftort oder hast du mehrere Kraftorte?
Man kann auch mehrere wählen, je nachdem, was man gerade braucht. Bei mir sind es zwei, die ich habe dann später im Hypnobirthing auch diese Orte gewählt zum Beispiel, ja. Und man stellt sich diesen Ort vor, das sind Kraftorte, an die man so manchmal aus dem Alltag fliehen kann.
Was machst du an deinem Kraftort? Was du sitzt und entspannst, kommst
Energie
erstmal bei dir
tanken,
an,
ja,
lädst
genau.
auf, ohne eine bestimmte Intention, ohne einen bestimmten
Ohne
Satz.
Intention. Es kommen ohnehin Gedanken, ja. Man versucht auch, wie in der Meditation, diese Gedanken dann einfach ziehen zu lassen, loszulassen, immer wieder diesen Anker, dieses Zurückkommen an diesen Ort, wenn ich merke, okay, meine Gedanken driften ab, okay, ich gehe wieder zurück an diesen Ort. Es gibt diese Übung sehr viel Kraft und es nimmt sehr viel Stress.
Du hast ja heute schon erzählt, du arbeitest mit einer Kinderwunschklinik zusammen. Was kann man sich darunter vorstellen? Wie ist diese Zusammenarbeit mit der Kinderwunschklinik? Also die schicken dir quasi deine Klienten. Also die sagen dann, okay, komm, wir haben jetzt hier alles probiert und vielleicht könnte das bei der Caroline, vielleicht hilft die euch, vielleicht hat die noch irgendetwas. Und die kommen dann zu euch und gucken dann, was du für die tun kannst. Oder wie soll ich mir das
Genau, also
vorstellen?
diese Kinderwunschklinik besteht erst seit kurzem in Klagenfurt, Kinderwunsch Sterneck. Und hier ist der Ansatz etwas anders als bei manch anderen Kinderwunschkliniken, was ich sehr schön finde. Hier werden nämlich auch ja, Ernährung, eine Psycho oder ich als Ernährungsberaterin, eine Psychologin und eine Yogalehrerin mit ins Boot geholt und den Klientinnen oder Patientinnen und Patienten dort eben auch empfohlen, zu unter anderem die Ernährung als Ergänzung zu sehen zur Kinderwunschbehandlung, sprich als Möglichkeit, das Ergebnis zu be und positiv zu beeinflussen.
Das heißt, die kommen dann zu dir, nachdem die Klinik das empfohlen hat. Und die haben dann auch wahrscheinlich schon ganz viel durch und schon ganz viele Dinge ausprobiert.
Genau. Es gibt ja die Möglichkeit, über die Ernährung beispielsweise die Spermienqualität oder die Eizellenqualität positiv zu beeinflussen oder auch die Wahrscheinlichkeit einer Einnistung zu erhöhen.
Da fällt mir noch was zu ein. Und zwar, es geht ja auch in vielen Fällen um stille Entzündungen. Stille Entzündungen. Das spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle, die Ernährung. Was sagst du zu dem Thema stille Entzündungen und Kinderwunsch, unerfüllter Kinderwunsch?
Ja, das ist sicher auch ein wichtiges Thema. Bei stillen Entzündungen ist es leider so, sie heißen nicht umsonst stille Entzündungen, dass man häufig erst sehr spät herausfindet, warum es mit dem Kinderwunsch vielleicht nicht klappt, wenn das jetzt zum Beispiel der Grund ist, ja, oder der Hauptgrund ist. Bei stillen Entzündungen ist es aber so, es gibt sehr, sehr viele gute Möglichkeiten über die Ernährung, das in eine positive Richtung zu rücken. Entzündungen heißt für mich in der CCM immer Hitze. Das heißt, ich gleiche hier aus, indem ich bei der Ernährung eine etwas erfrischendere Thermik wähle.
Sag mal ein paar Beispiele.
Wenn wir in die Natur hinausschauen, gewisse Obst- und Gemüsesorten wachsen zu einem gewissen Zeitpunkt. Ja? Im Sommer wachsen vor allem Gemüsesorten, die sehr erfrischend auf uns wirken. Im Herbst, das ist Lagergemüse, das wirkt meistens tendenziell eher wärmend. Das heißt, wir sollten uns hier an der Sommerkost orientieren.
Also
Erfrischende
auch im Winter.
Lebensmittel,
Also wenn ich jetzt weiß, ich
auch
habe
im
ganz
Winter,
viele
ja.
Entzündungen, esse ich jetzt eine Gurke und Tomaten und was
Ja.
weiß ich, ein
Bei der
Erdbeeren.
Rohkost müssen wir aufpassen, immer gut die Mitte schonen. Das heißt, wir versuchen trotzdem weiterhin dreimal täglich warm und gekocht zu essen,
Stimmt,
aber mit
ja.
erfrischenden Zutaten. Bei sehr viel Hitze im Körper ist es durchaus okay, auch immer wieder Rohkost zu essen, aber hier jetzt keine großen Mengen, sondern das immer wieder dazu kombinieren, beispielsweise ein Beilagensalat, ja. Oder wenn ich in der Früh eine Eierspeise esse, dann kann ich mir schon ein paar Scheiben Gurke dazu genehmigen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber man kann ja zum Beispiel mit Tomaten auch super kochen. Auberginen, Zucchini, all diese Lebensmittel sind eher erfrischend. Auch der Weizen zum Beispiel hat eine eher erfrischendere Thermik. Auch Milchprodukte haben eher eine kühlendere Thermik.
Wie ist das mit dem Basenfasten? Was ist Basenfasten? Und kann ich das auch alleine machen oder brauche ich da irgendwie eine
Grundsätzlich braucht es
Begleitung?
fürs Basenfasten nicht viel. Also man kann das auch gerne alleine machen, man muss natürlich nur wissen, wie. Ich biete aber auch die Möglichkeit für gemeinsames Basenfasten. Also ich mache das alles online, weil viele sagen, sie möchten eben nicht alleine für sich fasten, sondern sie haben gerne eine Gruppe, eine Community, ja, mit der sie einfach das gemeinsam machen können. Beim Basenfasten ist es so, man reduziert alle säurebildenden Lebensmittel, lässt sie für einen gewissen Zeitraum ganz weg aus der Ernährung und ernährt sich hauptsächlich von basenbildenden Lebensmitteln. Basenbildende Lebensmittel sind vor allem Obst und Gemüse, Nüsse und Samen, hochwertige Fette und Öle, ja, kaltgepresste Öle zum Beispiel. Ich arbeite mit dem Basenfasten nach traditionell chinesischer Medizin. Das heißt, ich kombiniere hier auch das Wissen der TCM und somit auch drei gute, ja, Getreidesorten, unter Anführungszeichen Pseudogetreide. Das ist auch noch der Buchweizen, vor allem auch die Hirse und Quinoa. Also die drei sind dann noch mit dabei. Und ja, eine Woche lang ist das die Hauptnahrungsquelle. Vor allem kein Zucker, kein Kaffee. Ja, eine Woche wäre
Eine
gut,
Woche.
man kann gerne länger.
Ich hab das mal eine Woche gemacht. Das war auch in meiner Kinderwunschzeit und habe ein Buch übers Fasten gelesen. Das Fasten ist aber, glaube ich, nicht so meins, weil da kannst du ja gar nichts essen. Und beim Basenfasten ist ja echt das Coole. Du sollst ja auch was essen, aber
Genau.
halt nur bestimmte Dinge. Und ich hab gemerkt, ich habe zum Beispiel ja auch den Kaffee natürlich weggelassen und nicht, dass ich früher viel Kaffee getrunken hätte. Es waren vielleicht zwei Kaffee maximal am Tag. Aber ich habe 2 Tage Kopfschmerzen gehabt. Einfach nur, weil ich keinen Kaffee getrunken habe. Irgendwann mittags fing es an mit Kopfschmerzen und ab dem dritten Tag ging es mir super. Die ersten beiden Tage waren, glaube ich, so die schlimmsten, weil du hast einfach dieses Gefühl, dir fehlt was, du brauchst bestimmte Lebensmittel, die du sonst immer gegessen hast, so darfst du nicht. Kokosmilch hatte ich auch in einem Rezept in einer
Ja.
asiatischen Suppe. Geht es bei dir auch klar mit der Kokosmilch?
Ja. Kokosmilch ist voll. Na, das ist in Ordnung. Auch sowas wie Mandeldrink oder Cashewdrink. Hier muss man natürlich auf die Zutatenliste schauen, auch bei der Kokosmilch. Das ist wirklich nur aus Kokos. Manchmal sind auch noch Sonnenblumenöl oder ähnliches zugesetzt, ja. Aber dass es wirklich nur daraus besteht und jetzt nicht 100 E-Nummern mit dabei sind. Das ist wichtig beim Basenfasten.
Ist es mit dem Basenfasten, also läuft es nur über die Ernährung oder ist es auch so, dass man da abführen sollte, kann, muss?
Empfehle es nicht. Man kann es gerne machen, wenn man möchte. Also du meinst Einlauf machen oder ähnliches?
Genau, ja, genau.
Ja. Oder Glaubersalz machen manche.
Genau.
Ich mache Basenfasten nach traditioneller chinesischer Medizin. So wie du schon gesagt hast, Essen ist wichtig, auch um die Mitte zu stärken. Und die Mitte stärken ist immer die Basis der TCM-Ernährung. Nicht zu essen schwächt uns nur noch mehr. Deshalb ist es eine Möglichkeit, ja, zu fasten, aber gleichzeitig auch zu essen und den Körper nicht zu schwächen. Und bei der TCM ist Glaubersalz etwas, das extrem kalt wirkt. Ja, also die Wirkung ist wirklich extrem kalt, deswegen auch diese stark abführende Wirkung. Und wird eben in der TCM nicht gerne verwendet, weil es unsere Mitte sehr schwächt und eher schadet.
Okay. Wie ist das denn mit Leberwickeln? Weil die habe ich
Ja,
zum Beispiel auch
Leberwickel sind
gemacht.
super. Also bei Leberwickel, die kann ich auch für alle, die sehr viel Stress haben im Kinderwunsch, sehr empfehlen. Denn der
Echt?
Stress
Warum?
wirkt sich sehr oft, ja, dieser
Auf die
Stress wirkt
Leber.
sich auf die
Ja.
Leber aus. Ja.
Ah.
Leber-Qi-Stagnation haben wir heute schon einmal kurz angesprochen, sprich ein Stau in unserer Leberenergie. Da ist bei den Frauen häufig Stress der Auslöser, tatsächlich. Es macht sich bemerkbar an ganz klassisch PMS, Brustspannen, schmerzende Menstruation, ja, Stimmungsschwankungen, aber auch ein unregelmäßiger Zyklus zum Beispiel oder starke Reizbarkeit. Und hier spielt emotionaler Stress extrem eine große Rolle und auch unterdrückte Emotionen. Und für diese Frauen neben Mentaltraining und Stress reduzieren, ist auch ein Leberwickel ganz toll, ja, um die Leber zu unterstützen.
Wie oft meinst du, macht das Sinn, so einen Leberwickel zu machen?
Theoretisch kann man einen Leberwickel auch täglich machen, wenn man
Ja,
möchte und
ne?
die Zeit hat.
Ja.
Der optimale Zeitpunkt von der Uhrzeit ist zwischen 1 und 3 Uhr Mittag. Das geht sich leider oft natürlich unter der Woche nicht aus für alle, die arbeiten müssen. Aber am Wochenende ist es möglich und wenn man zu diesem Zeitpunkt keine Zeit hat, dann einfach an irgendeinem anderen Zeitpunkt des Tages.
Ich habe das, glaube ich, immer abends gemacht, auf der Couch. Habe mir dann so ein
Genau.
warmes ne, Körnerkissen noch draufgelegt. Dann wickelt man ja auch die
Genau.
Handtücher, ganz viele lange Handtücher. Und ich wollte das, ich habe das in der Zeit gemacht, als ich Basenfasten gemacht habe. Und ich wollte das 7 Tage mal machen. Die ersten 2 Tage ging es mir richtig schlecht. Ab dem dritten Tag ging es mir immer besser, 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 besser. Und ich wurde auf der Arbeit, ich habe das auch während meiner Arbeitszeit gemacht und dann haben viele das auch gar nicht verstanden, warum ich das nicht im Urlaub mache, aber ich hatte so viel Energie, das war der Hammer. Ich habe so gut geschlafen, ich hatte Bombenlaune,
Super.
ich hatte keine Schmerzen, ich hatte einfach richtig gute, gute, gute Laune. Und dieses Essen, dieser Faktor Essen, dass mir was gefehlt hat, hatte ich gar nicht mehr. Und ich weiß es noch, ich habe diese Woche
Schön.
verlängert, weil es mir so gut ging. Und ich habe das noch 2 Wochen verlängert. Und dann habe ich dann langsam, auch wirklich langsam, die Lebensmittel wieder so ein bisschen eingeführt. Und bei dem Kaffee bin ich dann geblieben, dass ich keinen Kaffee mehr getrunken habe. Und ich bin auch mal nicht 2 Monate später. Das war, glaube ich, kurz bevor wir uns kennengelernt haben. Und dann bin ich danach schwanger geworden. Das hat ja dann auch nicht funktioniert, aber gut, das lag ja in anderen Themen. Aber es ging mir sehr, sehr gut und ich habe so gute Laune gehabt. So unfassbar gute Laune. Und Da wäre jetzt noch mal meine Frage, kann man das machen, wenn man schwanger ist oder wenn man stillt?
Ja, da würde ich eher davon abraten. Also
Okay.
während einer Schwangerschaft und während einer Stillzeit ist nicht der richtige Zeitpunkt, um zu fasten. In beiden Situationen ist es so, dass der Körper Kraft und Energie braucht, sehr viel Kraft und Energie braucht. Wenn man bereits basenfastet und dann schwanger wird während dieser Zeit, ja, in den ersten Tagen wird es kein Thema sein, ja, bis man weiß, dass man schwanger ist, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten bitte nicht fasten während Schwangerschaft und Stillzeit.
Aber so einen Monat vorher ist es doch okay.
Ja,
Weil man
natürlich,
sagt ja lieber so,
natürlich.
du entgiftest dann ja auch, ne? Und man sagt ja Entgiftung lieber
Ja.
ein paar Monate vorher, ne? Bestenfalls vor der
Genau.
Schwangerschaft.
Genau, der Körper entgiftet auch während dieser Zeit. Dieses Gift, diese Giftstoffe deponiert der Körper ja vor allem in den Fettzellen, möglichst weit weg von den Organen. Wenn wir jetzt fasten, dann werden diese Giftstoffe auch frei, gelangen wieder ins Blut, um dann übers Blut und die Nieren quasi ausgeschieden zu werden. Wir vergiften uns sozusagen kurz selbst. Und deshalb wäre es gut, nicht in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit auch zu fasten. Abgesehen von dem, dass der Körper die Energie braucht, durch das, dass wir diese Giftstoffe im Blut haben, gelangt es auch über die Plazenta zum Kind bzw. in die Muttermilch.
Es war sehr aufschlussreich, das Gespräch mit dir. Und würdest du nicht so weit weg wohnen, würde ich auf jeden Fall bei dir in deiner Praxis in Österreich im schönen Kärnten sitzen. Wie kann man
Das
dich
Gute
denn.
ist, man kann mit mir auch, ja, man kann mit mir auch Online-Beratung buchen. Also das ist genauso möglich. Ich habe zwar eine Praxis in Klagenfurt und jetzt auch bei mir zu Hause in Puggersdorf in Kärnten, aber für alle, die zu weit weg sind und trotzdem eine Beratung gerne möchten, ich biete auch Beratung via Zoom-Call an.
Wo man dich finden kann, ich packe das alles in die Shownotes rein, könnt ihr alles nachlesen,
Gerne.
genau. Und jetzt noch zum Abschluss, gibt es denn noch einen letzten Rat oder eine Botschaft, die du unseren HörerInnen noch mitgeben möchtest?
Ja, auch wenn viele es vielleicht nicht mehr hören möchten, und ich weiß, wie schwierig es oft ist, das zu hören, weil man sich denkt, wie soll ich das dann umsetzen? Das ist nicht möglich. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte im Kinderwunsch ist es, Stress aus dieser Situation rauszunehmen und eine Möglichkeit zu finden, einfach die aktuelle Situation zu akzeptieren, wie sie ist. Denn ich glaube, dadurch lösen sich sehr viele Probleme von selbst und es macht auch die Situation einfacher.
Ja, prima. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über dieses wichtige und auch schöne Thema zu sprechen. Und ich freue mich auch, dass du über deine persönlichen Erfahrungen mit mir hier heute eingestiegen bist. Ich glaube, viele können sich einiges mitnehmen aus dem ganzen Bereich TCM, Ernährung, Achtsamkeit. Oder vielleicht sind es auch nur ein, zwei Punkte, die einen schon weiterhelfen können. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit uns, ja, darüber zu sprechen. Dankeschön.
Ich sage auch danke. Es war wirklich schön, mit dir zu sprechen. Danke.
So, vielleicht konntet ihr irgendetwas für euch rausziehen aus diesem Gespräch mit Caroline. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr optimistisch, dass es bei ganz vielen von euch noch klappen wird, zu einer Zeit, wo ihr vielleicht auch nicht mit rechnet, vielleicht auch einfach auf einem Weg, den ihr nicht erwartet hättet, aber die meisten, statistisch gesehen, die meisten Paare bekommen ihr Baby. Und das hat mich immer hochgehalten in meiner Kinderwunschzeit. Man darf sich nicht vergleichen, das ist klar. Ich wünsche euch auf jeden Fall das Allerbeste. Drückt euch jeden Einzelnen die Daumen. In 2 Wochen kommt eine neue Folge von Hallo Wunschkind. Und wenn euch bis dahin langweilig ist, dann schreibt doch mal rüber zu Instagram und schaut mal bei Hallo Wunschkind-Online. Da findet ihr einige Stories und Kinderwunschthemen von mir zu dem Thema. Und natürlich freue ich mich auch immer wieder über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder bei einer anderen Plattform. Bis dahin, macht's gut, alles Liebe euch und bis bald!